Sie ritten zurück zur Dorfmitte. Dort bog Sam ab und galoppierte die Gasse nach Süden entlang, die zu Katuns Gehöft führte. Er war noch nicht weit gekommen, als er ein scharfes, helles Hornsignal zum Himmel aufsteigen hörte. Weithin schallte es über die Hügel und Felder, und so gebieterisch schien es jedermann herbeizurufen, dass Sam selber beinahe kehrt gemacht hätte. Sein Pony bäumte sich auf und wieherte. »Weiter, mein Guter, weiter«, rief er. »Ja, wir kommen gleich zurück.« Dann hörte er, wie Mary die Tonlage wechselte, und nun ließ der Hornruf von Bockland die Luft erzittern. »Erwachet! Erwachet! Feurio! Gefahr! Feinde! Erwachet! Feurio! Feinde! Erwachet!« Hinter Sam erhob sich ein Durcheinander von Stimmen, Türen wurden zugeschlagen und ein lautes Getöse brach los. Vor ihm sprangen Lichter in der Dämmerung auf, Hunde bellten, Füße trappelten. Und bevor er am Ende der Gasse war, kamen ihm der Bauer Katun und drei seiner Jungen, Tom der Jüngere, Jolly und Nick, schon entgegengerannt. Sie hatten Äxte in den Händen und versperrten ihm den Weg. »Nein, das ist keiner von denen«, hörte Sam den Bauern sagen. »Das ist ein Hobbit, der Größe nach. Aber in einem verrückten Aufputz. Hey«, rief er, »wer sind Sie? Und was ist das für ein Lärm?«
»Ich bin's, Sam Gamgee. Ich bin zurück.«
Katun trat dicht heran, um ihn im Dämmerlicht genau anzusehen.
»So was«, rief er. »Die Stimme kenne ich. Und das Gesicht ist nicht hässlicher geworden, als es war, Sam. Aber in dem Aufzug hätte ich dich auf der Straße nicht erkannt. Bist im Ausland gewesen, wie es scheint. Wir haben befürchtet, du seist tot.«
»Nein, ganz lebendig«, sagte Sam. »Ebenso wie Herr Frodo. Er ist da mit seinen Freunden. Sie rufen das Auenland auf. Wir werfen diese Strolche raus mitsamt ihrem Boss. Wir fangen gleich an.«
»Gut so, gut«, rief der Bauer Katun. »Endlich geht's los. Mich juckt es schon das ganze Jahr in den Fäusten. Aber die Leute wollten nicht mitmachen. Und ich musste ja auch an meine Frau und an Rosi denken. Die Strolche schrecken doch vor nichts zurück. Aber los, kommt, Jungs. Ganz Wasserau ist auf den Beinen, da dürfen wir nicht fehlen.«
»Was ist mit Frau Katun und mit Rosi?«, sagte Sam. »Es wäre doch gefährlich, sie ganz allein zu lassen.
Nips ist bei ihnen. Aber du kannst hingehen und ihm helfen, wenn dir danach ist«, sagte Bauer Katun und grinste.
Dann rannte er mit seinen Söhnen zum Dorf hin. Sam ritt weiter bis zum Haus. In der großen runden Tür, zu der eine Treppe aus dem weiten Hof hinaufführte, standen Frau Katun und ihre Tochter Rosi. Vor ihnen Nips, der nach einer Heugabel griff.
»Ich bin's«, rief Sam, als er herabgetrabt kam. »Sam Gamgee, bitte gable mich nicht auf, Nips. Außerdem habe ich ein Panzerhemd an.«
Er sprang aus dem Sattel und ging die Stufen hinauf. Sie sahen ihn schweigend an.
»Guten Abend, Frau Katun«, sagte er. »Hallo, Rosi.« »Hallo, Sam«, sagte Rosi. »Wo bist du nur gewesen? Es hieß, du seist tot, aber seit dem Frühjahr habe ich immer auf dich gewartet. Sehr eilig hast du es wohl nicht gehabt, wie?«
»Stimmt vielleicht«, sagte Sam beschämt,
»aber jetzt habe ich's eilig. Wir rücken den Strolchen zu Leibe und ich muss gleich zurück zu Herrn Frodo, aber ich dachte, ich muss doch mal reinschauen und sehen, wie es Frau Katun geht. Und dir, Rosi?«
»Uns geht es ganz gut, danke«, sagte Frau Katun. »Oder so könnte es uns gehen, wenn dieses Diebsgesindel nicht wäre.«
»Na dann mach bloß, dass du wieder wegkommst«, sagte Rosi. »Wenn du die ganze Zeit auf den Herrn Frodo aufpassen musstest, wie kannst du ihn da jetzt allein lassen, wo es gefährlich wird?«
Das war zu viel für Sam. Es hätte eine wochenlange Antwort erfordert oder gar keine. Er wandte sich ab und stieg auf sein Pony. Aber als er losreiten wollte, kam Rosi die Treppe heruntergerannt.
»Ich finde, du siehst gut aus, Sam«, sagte sie. »Jetzt geh, aber pass auf dich auf und komm gleich wieder, wenn ihr mit den Sträuchen fertig seid.«